Deutschlandfunk Sportgespräch
mit Marina Schweizer und wir sprechen heute über eine der häufigsten Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann ist im Laufe des Lebens von Depressionen betroffen. So zitiert die Stiftung Depressionshilfe aus einer Studie und spricht von einer Volkskrankheit. Die Zahlen zur Verbreitung unterscheiden sich zwar von Studie zu Studie, aber klar ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst im Laufe des Lebens erkrankt oder jemanden kennt, der diese Erkrankung hat, ist sehr hoch. Vielen Menschen hilft der Sport und um die Symptome zu lindern, machen auch viele Sport. Und darüber wollen wir sprechen mit Gästen, die damit auf ganz unterschiedlichen Ebenen Erfahrungen gemacht haben. Aus Hannover zugeschaltet ist Markus Bock. Er hat die Wirkung von Sport gegen Depression am eigenen Leib erfahren und deshalb auch einen Verein gegründet, der genau diesen Titel trägt: Sport gegen Depression. Valentin Marxer ist bei mir hier im Kölner Studio, ehemaliger Handballprofi, Psychiater und Kuratoriumsmitglied der Robert-Enke-Stiftung, auch weil er Robert Enke zu Lebzeiten kannte und betreute. Und Professor Jens Kleinert ist uns von der Deutschen Sporthochschule in Köln zugeschaltet, wo er die Abteilung Gesundheit und Sozialpsychologie leitet und sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Sport und Depression auseinandersetzt. Hallo an die Runde, schön, dass Sie dabei sind.
Morgen. Ja, hallo.
Herr Bock, wie haben Sie persönlich bemerkt, dass Sport bei Ihnen und bei Ihren Depressionen helfen kann?
Die ersten Berührungspunkte hatte ich für mich wieder in der Tagesklinik, weil da Bewegung immer mit auf dem Programm stand und habe dann, als ich später wieder zu Hause war, geguckt, ob ich nicht ein bisschen Bewegung wieder in meinen Alltag integrieren kann und habe geschaut, was ich immer gemacht habe. Und in meinem Leben war Fußball immer on top. Hab dann geguckt, ob ich das wieder machen will, aber mit meinem Gewicht und meiner Motivation war das nicht so gegeben und habe dann angefangen, erstmal ein bisschen walken, spazieren gehen und dann hat sich das Ganze langsam aufgebaut, dass ich gemerkt habe, dass ich mir über die körperliche Bewegung Entlastung im Kopf schaffen kann.
Welche Bewegung, welchen Sport machen Sie heute hauptsächlich?
Triathlon.
Das ist was ganz anderes als spazieren gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das hilft Ihnen eindeutig, wenn Sie sagen, Sie versuchen depressive Phasen zum Beispiel zu überwinden oder gar nicht erst in eine Depression hineinzurutschen?
Also mir hilft der Trainingsplan, mir hilft die Motivation rauszugehen, mir hilft es, mich hinterher dafür zu belohnen und stolz darauf zu sein, dass ich den Weg geschafft habe. Selbst wenn ich Lauftraining hatte und war statt 5 nur 3 Kilometer draußen an einem schlechten Tag, ich war draußen und habe das geschafft. Die größte Hürde überwunden, das Rausgehen, das ist die größte Hilfe dabei für mich. Und dann Struktur zu schaffen, über Wochen zu sehen, ich gehe permanent raus, ich gehe meinen Verpflichtungen dabei nach und ich habe Spaß dabei.
Über Hürden und auch ja Überwindung werden wir im Laufe dieses Gesprächs auf jeden Fall sprechen. Herr Kleinert, ist die Wirkung denn wissenschaftlich erwiesen?
Also in vielerlei Hinsicht ist sie belegt, insbesondere die Dinge, die Herr Bock jetzt gerade auch geschildert hat. Er hat sogar gesagt, er hat Spaß daran. Das heißt also, wir wissen auf jeden Fall, dass grundsätzlich Sportaktivitäten, Bewegungsaktivitäten mit Wohlbefinden bei Patienten mit Depressionen oder depressiven Symptomen auch mit einer Stimmungsaufhellung zu tun hat. Wo das genau herkommt, weiß man zwar nicht exakt, ob das jetzt ein physiologischer Mechanismus ist oder vermutlich auch ein sehr starken sozial geprägter, weil Sport häufig auch in Gruppen gemacht wird bei depressiven Patienten. Das weiß man auf jeden Fall, diese stimmungsaufhellende Wirkung. Und man weiß auch inzwischen, dass es sehr wichtig ist, dass eben Erfolgserlebnisse vermittelt werden. Auch das hat Herr Bock gerade gesagt. Also er hat was geschafft, er hat was geleistet, er hat seinen Trainingsplan erfüllt. Also dass sich depressive Patienten als selbstwirksam erleben, also als jemand, der was leisten, was er schaffen kann. Und das ist gerade bei Depressionen eine Selbstwertsteigerung, die ganz entscheidend ist im Sport.
Also ganz oft wird ja von so Glückshormonen gesprochen, die da ausgeschüttet werden. Das ist gar nicht so eindeutig belegt, dass tatsächlich das über die Depression hinweg hilft?
Ja, das hat man eine Zeit lang gedacht und dann kamen aber interessanterweise einige Studien auf den Markt, die genau das Gegenteil gezeigt haben, dass nämlich die Endorphine zum Beispiel überhaupt nicht dafür verantwortlich gemacht werden können. Und zwar hat man in diesen Studien die Endorphinrezeptoren blockiert und die Leute hatten trotzdem ein positives Gefühl. Und daran hat man gemerkt, dass zwar wahrscheinlich natürlich Transmitter und Endorphine, also das, was im Gehirn so abläuft, physiologisch, dass das eine Rolle spielt, aber dass es nicht ursächlich oder allein ursächlich sein kann, weil ohne diese Transmitter scheint offensichtlich trotzdem was abzulaufen. Also da ist man inzwischen ein bisschen zurückgerudert und sagt, dass es nicht so eindeutig ist.
Herr Marxer, wann raten Sie denn Patientinnen und Patienten, Sport zu treiben und wie versuchen Sie, sie da hineinzubewegen?
Mittlerweile ist die Studienlage schon qualitativ so belastbar und gut, dass eigentlich kein Patient Praxis verlassen sollte, ohne Empfehlung, Sport- und Bewegungstherapie zu machen. Wir hatten in der Psychiatrie lange Zeit eine Konzentration auf Pathologie, auf Behandlung und haben dadurch den aktiven Patienten auch aus den Augen verloren. Das hat sich seit den 70er gewandelt, nachdem eben allgemeiner Konsens des biopsychosozialen Modells der Gesundheit und Krankheit akzeptiert wurde. Und wir haben seit 1999 erste Studie über Depression und mittlerweile breite Meta-Analysen, die Effektstärke von Sport- und Bewegungstherapie bei Depression etwa bis auf eine Meta-Analyse vergleichbar mit Medikamenten und Psychotherapie gleichsetzen. Das heißt, die Kasse übernimmt das noch nicht. In den Leitlinien ist das schon Empfehlungsgrad B. Und eigentlich müsste, selbst wenn es nur um die spezifische antidepressive Wirkung anbetrifft, fast jeder Patient empfohlen bekommen. Aber wie Herr Kleiner schon gesagt hat, es gibt ja auch zusätzlich unspezifische Faktoren wie Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit. Die Patienten erleben sich als aktiv. Herr Brockner hat auch gesagt, seine Struktur des Tages, seine Freude, dass er überhaupt was macht. Antriebsstörung ist eine der Grundstörungen der Depression, ist schon sehr wichtig. Und nicht zu vergessen, körperliche Gesundheit. Das heißt, wir haben bei den Depressionen eine Lebenserwartung, die um 7 bis 11 Jahre verkürzt ist. Und das nicht vornehmlich aus den Suizidgründen, sondern aufgrund des metabolischen Syndroms. Das heißt, die Leute bewegen sich nicht, sind antriebgestört, die entwickeln Insulinresistenz, Diabetes und sterben früher.
Herr Kleinert, wie oft und wie intensiv, was gibt es da für Erkenntnisse? Sollte man denn Sport machen, damit er überhaupt wirkt?
Also man weiß eigentlich ganz wenig über die Schwellenwerte, also wie häufig sowas bei Patienten mit Depressionen gemacht werden kann. Selbst bei anderen Patienten ist das eigentlich ein bisschen unklar. Da wird dann meistens empfohlen, 2 bis 3 Mal pro Woche mindestens 45 bis 60 Minuten. Es gibt Empfehlungen und da kann man sich sicherlich auch so ein bisschen anlehnen im Falle der psychischen Störungen oder Erkrankungen und bei der Depression, dass man schon 2 bis 3 Mal in der Woche was machen sollte. Aber viel wichtiger ist das, was Herr Bock auch sagte, diese Regelmäßigkeit. Das ist als selbstverständlich und regelmäßiger Teil im Alltag integriert ist, am besten mit anderen Menschen zusammen, dass es also einen festen Platz hat. Und ob es dann jetzt 2-mal ist oder 3-mal oder sogar 4-mal, ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt, sondern dass es wirklich ein fester Bestandteil wird.
Herr Bock, geht es Ihnen ums Sportmachen allein, um die Glückshormone? Geht es Ihnen dabei um den Termin als Fixpunkt oder die sozialen Kontakte? Welche Erfahrungen haben Sie da und auch Ihre Vereinsmitglieder hauptsächlich gemacht?
Also bei mir als Sport privat geht es nur um mich, um meine Gesundheit, um meinen Antrieb zu halten, um Ziele zu haben, nicht aufs große Ganze zu gehen, sondern für mich was zu erreichen. Ich werde keine Rennen gewinnen, aber ich kann für mich eine ganze Menge tun. Und wenn es um die Arbeit mit den Betroffenen geht, wenn es um die Gruppe geht, da ist es sehr niedrigschwellig. Die größte Kunst ist es, erstmal den Einstieg zu finden, einen Betroffenen zu motivieren, mitzumachen. Und auch was zu finden, was ihm Spaß macht. Es gibt ja immer diese großen Laufgruppen, angeleitete Laufgruppen, die sind super, aber das funktioniert halt nicht eben für jeden. Und wir haben dann als Ziel gesetzt, wir steigen kleiner ein, wir gehen einfach mal spazieren und steigern das ein bisschen und laufen einfach mal los und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Und dann sind 2 Stunden und 8 Kilometer rum und die Menschen sind erschrocken, wie viel sie plötzlich geschafft haben. Und haben dann Lust gewonnen, das nochmal zu machen, weil wir uns nebenbei dann austauschen über das Thema, quasi eine laufende Selbsthilfegruppe.
Schuhe an und loslaufen, warum geht das eigentlich nicht immer so einfach, wie das erstmal klingt, gerade bei dieser Erkrankung? Vielleicht können Sie das etwas schildern.
Weil es da mehrere Hürden gibt. Also die erste Hürde ist, ich komme aus einer Therapie nach Hause und muss plötzlich wieder alleine für mich sorgen und muss meinen Alltag strukturieren und muss den Antrieb haben, jetzt etwas für mich zu tun. Das ist die erste Hürde. Die zweite wäre dann, jemanden zu finden, der das auch mitmacht. Dann muss ich das äußern. Müsste eventuell auch sagen, dass ich Depressionen habe. Und wenn ich Gleichgesinnte treffen will, muss ich wieder recherchieren, wo ist da jemand? Solche Angebote mit der Bewegung sind noch nicht so häufig und so vertreten, dass es gleich zu finden ist. Das ist die zweite Hürde. Und die dritte ist dann das Losgehen, dahin zu gehen, zu fremden Menschen, die ich nicht kenne, und mit denen plötzlich was zu machen und mit denen sprechen zu müssen. Also da sind 3 Barrieren, die ich als Betroffener erstmal überwinden muss.
Und Motivation spielt ja im Sport eine ganz, ganz große Rolle, egal auf welcher Leistungsebene. Herr Marxer, welche Rolle spielt das denn dann in der Therapie, gerade um jemanden zum Sport zu bewegen?
Das ist ganz wichtig. Wie schon gesagt, ist die Antriebsstörung neben der depressiven Stimmung ein Grundsymptom der Depression. Das heißt, die Patienten liegen häufig im Bett, sind passiv und daraus entstehen viele Komplikationen. Problem ist auch, dass nach der stationären Behandlung, wo Sport- und Bewegungstherapie in der Regel angeboten wird, in ambulanten Bereich wir ja nichts Vergleichbares haben.
Das heißt, es gibt niemand, der einen begleitet wirklich dann, wenn man mal aus der Therapie rauskommt und sagt, so, jetzt gibt's hier das Programm, das weitergeht.
Erstmal wird das von der Kasse nicht bezahlt. Zweitens, wir haben keine Sport- und Bewegungstherapeuten als eine Berufsgruppe, die von uns Behandler identifizierbar wäre. Drittens, wir können auch Patienten nicht verweisen. Und auch, und das ist sehr schade, können wir es nicht als Teil des Gesamtbehandlungsplans so verwirklichen, wie es eigentlich schon von Studienlage hätte sein müssen. Aber Einzelmotivation ist aus unserer Erfahrung sehr wichtig. Es gibt ja motivationale Techniken in Gesprächsführung. Für uns ist ja noch eine Erfahrung viel wichtiger. Wir haben festgestellt, dass die Patienten am meisten von der Beziehung zum Sporttherapeuten profitieren oder von der Beziehung zu den Gruppenmitgliedern. Nun, dazu gibt es auch eine sehr schöne Studie aus Harvard, wo auch nicht nur Depression, sondern auch Lebenszufriedenheit und Lebensdauer untersucht wurde. Und da ist auch die Qualität der menschlichen Bindung und Beziehung der einzige und der wichtigste Faktor, um lange und ohne Depression zu leben.
Vielleicht mal eine Frage an die Runde. Warum ist es denn wichtig, da mit Gleichgesinnten Sport zu machen? Liegt das hauptsächlich auch an einer Angst vor Stigmatisierung?
Also ich von meiner Seite kann sagen, als Betroffener ist sehr viel Scham im Spiel. Ich mache mir eigenen Erwartungsdruck, wenn ich zu Menschen gehe, die zwar den Sport treiben in einem Verein, aber auch mit dem Denken, die machen das schon seit Jahren, die können das ganz toll und ich kann das eben nicht so toll. Und ich fange da jetzt ganz neu an und ich bin ja schon 37 und wenn ich ein Kind wäre, wäre das einfacher. Da fängt das Denken schon wieder an. Ich mache es mir im Vorfeld schon kaputt. Und wenn ich dann mit Betroffenen zusammenkomme, da ist die Erwartungshaltung nicht da. Die kennen das alle. Die wissen, wie ich mich fühle. Ich kann mal aussetzen. Ich muss mich nicht schämen.
Also letztendlich sind das ganz ähnliche Phänomene, die wir aus anderen Krankheitsbereichen auch kennen. Zum Beispiel Übergewicht, Adipositas. Das ist was ganz Typisches, dass diese Patienten sich nicht trauen einerseits, sich nicht zutrauen und sich auch schämen, sportlich aktiv zu werden. Und bei psychischen Störungen ist es, glaube ich, noch ein Ticken problematischer, deswegen, weil diese Erkrankungen für andere Menschen immer noch relativ unverständlich sind und schlecht nachfühlbar. Wenn man sich irgendwas gebrochen hat oder Herzprobleme hat, dann ist das irgendwas Körperliches. Es wird immer noch einfacher akzeptiert. Wir haben Herzgruppen zum Beispiel, wo ganz typisch ist, dass bestimmte Krankheitsbilder aufgegriffen werden oder mit Adipösen gearbeitet wird. Bei psychischen Störungen haben wir sowas bislang noch nicht und diese Arbeit mit Gleichgesinnten kann da schon helfen, eine Akzeptanz zu finden. Ich finde aber noch wichtiger, was Herr Bock gerade gesagt hat, dieses sich zutrauen können. Wir müssen halt niedrigschwellige Angebote machen, wo die Patienten selbst merken, ich kann das, ich schaffe das. Die Probleme, die Herr Marx ja gerade beschrieben hat, diese Antriebsstörung, die kann ja jeder auch ein Stück sogar nachvollziehen, wenn er einfach mal keine Lust hatte, aktiv zu sein. Also viele Menschen haben damit Probleme, körperlich aktiv zu werden. Bei Depressiven ist es dann aber noch viel stärker, dieses Gefühl, ich komme jetzt nicht raus, vom Sofa nicht hoch und so weiter. Das heißt, wir müssen hier noch viel mehr helfen. Und abschließend das, was Herr Marx da gesagt hat, die Beziehung, die kann eben helfen, in die Bewegung reinzukommen. Mit einem Gleichgesinnten, mit einem Partner, einer Partnerin oder am besten natürlich mit jemandem, der therapeutisch erfahren ist.
Also Herr Bock, würde es gar nicht so viel helfen, wenn ganz normale Vereine sich da engagieren, dass depressive Menschen zu ihnen in die Gruppen kommen, sondern sie sollten eher eigene, spezifische Gruppen gründen?
Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Wir versuchen ja auch mit unserem Verein in Sportvereine zu kommen und zu sagen, komm her, wir wollen mit uns Betroffenen mal bei euch was machen und schon den Betroffenen wieder in eine normale Gruppe integrieren. Nur halt in den ersten Schritt mit begleiten. Ich denke schon, dass es funktioniert, wenn Vereine auch Angebote machen. Es muss halt niedrigschwellig sein. Da kann kein Angebot kommen mit, wir machen heute ein Tischtennistraining und dann geht das gleich los mit erstmal warmlaufen. Sondern es muss damit anfangen, dass wir erstmal einfach nur spielen. Wir stellen uns an die Platte und wir spielen mal 20 Minuten zusammen.
Höre ich da auch einen indirekten Appell an Krankenkassen oder sonstige Sozialverbände vielleicht durch, dass es da auch noch mehr Anschub geben muss? Weil die Vereine können das ja vielleicht nicht selbst leisten mit ihren ganzen Freiwilligen, die sich da engagieren und vielleicht auch einfach nicht auskennen mit diesen Themen.
Ja, grundsätzlich ja. Also wir als Gesellschaft müssen uns breiter aufstellen für dieses Thema und offener dafür werden, dass wir da die Angebote schaffen und vielfältiger werden und nicht nur in eine spezifische Richtung gehen und sagen, das machen wir jetzt für Betroffene, das gibt es an Bewegungsangeboten.
Herr Marxer, welche Erfahrungen werden Ihnen denn da gespiegelt?
Also neben der Entstigmatisierung, die wir grundsätzlich brauchen, gegenüber den psychischen Erkrankungen brauchen wir auch viel mehr Information und Aufklärung. Wir sprechen hier über Gesundheitssport und das muss sich unterscheiden vom Leistungssport. Es gibt unglaublich viel ambitionierte Amateursportler, die schon hohen Leistungssport betreiben. Und das hat mit Gesundheitssport zunächst nicht viel zu tun. Das heißt, wir bräuchten eine Berufsgruppe, die aufgewertet wird, Sport- und Bewegungstherapeuten, die dann Aufklärung, Information dazu liefern würde. Wir bräuchten Kassen, die diese Leistung auch bezahlt, weil es ist viel billiger, als später teure chronische Erkrankungen zu finanzieren. Und wir brauchen dann auch niedergelassene Therapeuten, die darauf hinweisen. Und ich glaube, dann wird es auch in den Sportvereinen besser integrierbar werden.
Kann man auch sagen, dass Sport vor Depressionen schützt, bevor man sie überhaupt bekommt?
Also präventive Effekte kenne ich nicht aus den Studien. Aber grundsätzlich kann man sicherlich davon ausgehen, dass Sport nicht nur körperlich, sondern auch psychisch dazu beiträgt, dass man lange aktiv bleibt und dadurch weniger anfällig wird.
Herr Kleinert, können Sie was dazu sagen?
Also es gibt sehr viele Studien, die zwar belegen, dass Depressionsquoten oder depressive Symptome, das muss man ja mal ein bisschen unterscheiden, dass die also bei Menschen, die Sport treiben, deutlich geringer sind. Aber der Zusammenhang ist nicht geklärt. Also ob jetzt tatsächlich depressionsfreie Patienten häufiger Sport treiben oder ob der Sport dazu führt, dass man wirklich weniger depressiv wird, das ist ein bisschen unklar und die Studienlage nicht so eindeutig. Aber was man natürlich schon nachweisen kann, ist, dass Sport eine deutlich stimmungsaufhellende Wirkung hat und eine lebensstabilisierende, lebensqualitätsstabilisierende Wirkung. Und daraus kann man natürlich sehr schnell den Schluss ziehen, dass das auch vermutlich positiv wirkt gegen die Entstehung von depressiven Störungen. Aber eben ganz eindeutig ist es nicht. Ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen Gesundheitssport einerseits, vielleicht sogar präventiv ein bisschen gedacht, und dem Reha-Sport. Also ich finde, wir bräuchten sowas für psychische Störungen, psychische Erkrankungen, was wir im Herzsport zum Beispiel haben. Dass wir wirklich Gruppen haben, wo sich Leute, die wirklich in Therapie noch oder in der ambulanten Therapie beispielsweise sich befinden, zusätzlich noch Sportangebote, die sehr spezifisch auf psychische Störungen ausgeschnitten sind, besuchen. Und das fehlt. Wir brauchen natürlich auch die Sportvereine, die ganz allgemeine gesundheitsorientierte Angebote haben, wo jemand mit einer leichten Symptomatik sicherlich auch ohne Probleme teilnehmen kann. Aber wir brauchen auch diejenigen, die vielleicht in der ambulanten Therapie sind, die vielleicht bei einem niedergelassenen Psychologen oder Psychiater in der Therapie sind, die wirklich in einer Gruppe sind, wo der Übungsleiter oder auch der Sporttherapeut erfahren ist mit solchen Krankheitsbildern. Und dieses Modell Herzgruppe, das kommt ja aus der Sportmedizin heraus. Und deswegen würde ich mir hoffen, dass aus der Medizin oder Sportmedizin heraus vielleicht auch für psychische Störungen solche spezifischen Sportangebote gemacht werden, parallel zu dem, was die Vereine machen.
Herr Maxer möchte gern darauf antworten.
Ja, Kleinert erinnert mich an etwas, was ich erlebt hatte in den 80er. Damals spielte ich noch bei VfL Gummersbach und habe an der Sporthochschule häufig mittrainiert an den trainingsfreien Tagen und sah einmal eine Gruppe ältere Patienten, die dann auch trainiert hatten, war sehr verwundert, weil sonst junge, gut trainierte Leute da rumliefen. Und man sagte mir, das ist die Cardio-Gruppe. Und damals dachte ich, das ist eine tolle Empfindung, das muss man in der Psychiatrie auch machen. Und Sie haben recht, wir haben gar keine Struktur. Und ich mache gerade mit Kollegen Lausberg und Herrn Alexandridis von der Sporthochschule eine Pilotstudie, wo wir das gerade versuchen zu machen, dass wir depressive Patienten in eine Sportgruppe über 3 Monate behandeln. Aber das muss dann natürlich dann auch von der Kasse auch nochmal akzeptiert und finanziert werden.
Um den Alltag auch nach einer Therapie geht es ja auch bei Ihnen, Herr Bock, und Sie haben ja Ihren Verein auch nicht ohne Grund gegründet. Welche Erfahrungen machen Sie denn, wenn Sie zu Vereinen gehen, wenn Sie mit Leuten drüber reden, dass es mehr Angebote geben soll? Gibt es da Vorbehalte, gibt es da Ängste, erstmal Berührungsängste?
Also ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, wenn ich Vereine angesprochen habe oder Trainer angesprochen habe. Die sind grundsätzlich offen für dieses Thema, aber wissen für sich nicht, wie sie damit umgehen sollen. Weil einmal halt das Hintergrundwissen fehlt, weil sie selbst nicht damit zu tun hatten, aber dennoch das als Chance sehen, für sich im Verein was zu machen, weil da auch genug Menschen mit dieser Thematik unterwegs sind.
Also das bedeutet, Sie versuchen da auch Handwerkszeug mitzugeben, was den persönlichen Umgang mit Depressiven angeht? Oder geht es erstmal darum, Sie haben das Wort ja jetzt schon ein paar Mal benutzt, niedrigschwellig, also ohne große Voraussetzungen irgendwo anzufangen?
Also das ist unser Schritt, dass wir von uns sagen, wir gehen zu einem Verein und versuchen da eine Schnupperstunde zu kriegen, damit der Betroffene bei uns oder von uns die Möglichkeit hat, für sich rauszufinden, ob der Sport zu ihm passt. Weil halt dieses stringente Laufen, Walking-Gruppen nicht für jeden was ist. Es gibt tolle Studien ja auch dazu mit dem Laufen, mit dem Walken, mit Klettern mittlerweile auch. Aber es fehlen halt die anderen Sportarten und das versuchen wir zu schaffen. Und da ist der Verein eigentlich sehr offen dafür, dass sie sagen, okay, wir haben hier einen Übungsleiter, der ist bereit, einen Abend für euch oder mit euch zu machen, eine Stunde, kommt mal vorbei. Und dann kann man weiter gucken. Ist jemand dabei, dem das Spaß macht? Der hat dann plötzlich einen Kontakt in den Verein und ist dann nicht mehr ganz alleine, muss nicht mehr den ersten Schritt schaffen. Und andersrum kann man dann später auch ein bisschen was zusammenarbeiten. Und sicher durch die Gespräche vor Ort kriegen die, die damit nichts zu tun haben, von uns immer noch ein bisschen was mit, ein bisschen Wissen von einem Betroffenen.
Das Spektrum ist groß und Herr Kleinert hat es auch schon angesprochen, dass ja erstmal jegliche Form von Bewegung hilft. Vom Spaziergang über Gewichtheben, Beachvolleyball bis zum Langstreckenlauf. Herr Marxer, wie unterschiedlich kann trotzdem die Wirkung sein? Weil diese Sportarten unterscheiden sich ja auch, was die sozialen Kontakte zum Beispiel angeht.
Es ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Und neben der sportmedizinischen Grunduntersuchung, um kardiologische Störungen auszuschließen, macht man immer ein Gespräch, eine Sportanamnese. Man unterhält sich mit den Leuten, was haben die für Zugang zu Sport überhaupt gehabt? Was haben die früher gemacht? Welche Vorliebe haben die? Das heißt, hier wurde auch schon über Dosiswirkung gesprochen. Das ist tatsächlich so, dass allgemein etwa 3x50 Minuten pro Woche auch von Sportmedizinern empfohlen ist. Und die meisten Untersuchungen über depressive Patienten sind auch in der Richtung. Das heißt, um die 150 Minuten pro Woche. Aber dann ist es auch letzten Endes egal, ob die Patienten walken oder joggen. Wichtig ist, dass das nicht allzu überfordernd ist. Und wenn sie halbe Stunde pro Woche machen, ist mir noch immer lieber. Oder es ist für die auch wertvoller, als wenn sie gar nichts machen.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der Leistungsdruck oder auch vielleicht so negative Aspekte wie Verletzungen oder sportliche Misserfolge? Ist da Vorsicht geboten, Herr Bock, vielleicht aus Ihrer Erfahrung?
Also für mich persönlich ist das mit dem Sport, den ich jetzt mache, ist das eine sehr interessante Lernphase, mit Niederlagen umzugehen und zu verstehen, dass ich halt nicht Erster sein muss und dass ich keine Ziele zwingend erreichen muss und keine Zeitvorgaben, sondern am Ende auch genauso gefeiert werde, weil ich überhaupt mitgemacht habe.
Beim Triathlon müssen wir nochmal erinnern.
Ja, da ist es egal, ob ich das in einer Stunde mache oder eine Stunde 43. Ich darf ruhig im letzten Drittel ankommen. Es ist genauso toll und es ist meine Leistung, die da für mich zählt. Das war mein Ziel. Das reicht. Ich muss andersrum aber auch aufpassen, dass ich mir den Druck nicht selbst zu groß mache, bestimmte Leistungen zu erzielen und dann enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt, sondern immer wieder reflektiert in die Situation zu gehen, was war jetzt dein Ziel, warum hat es nicht geklappt? Und dann mal ein Stück zurückzustecken und zu sagen, okay, heute war nicht der beste Tag, du hast jetzt einen Trainingsplan, du hast Regenerationsphasen drin, das ist schon ein schmaler Grat, aber ich möchte mich dieser Leistung oder diesem Druck auch gar nicht hingeben. Ich mache das, weil ich, jetzt kommt das Wortspiel, weil ich Bock drauf habe. Es einfach Spaß macht.
Herr Kleinert, wie geht die Sportpsychologie mit diesem schmalen Grat um?
Letztendlich ist es natürlich gerade bei den Patienten sehr wichtig, dass Ziele angemessen gesteckt werden. Diese Angemessenheit, die ist gerade für den Anfänger unheimlich schwer zu definieren. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass da jemand dabei ist, der einerseits natürlich die psychische Struktur versteht von den Patienten, aber auch die sportwissenschaftliche oder die körperliche Seite weiß. Und deswegen wird zum Beispiel Krafttraining in letzter Zeit häufiger auch als sehr positiv empfohlen. Früher hat man ja nur diese Ausdauersportarten empfohlen, weil man dachte, das hätte dann bessere Wirkungen auf irgendwelche Hormone und so weiter. Und heute weiß man, dass gerade bei solchen Dingen wie Krafttraining sehr fein auch korrigiert werden kann. Wo will ich hin? Was erreiche ich nicht? Und der Patient oder die Patientin dann auch schnell Erfolgserlebnisse hat. Aber die Gefahr ist eben, dass wenn es wenig betreut wird, dass es nach hinten losgeht und man Misserfolgserlebnisse in einem hohen Maße hat, was dann die depressive Symptomatik eher noch verstärken würde. Also es ist auch dieses Risiko drin. Also gerade am Anfang, wenn man seinen Körper noch nicht so gut kennt, ist es ganz wichtig, eine gute Betreuung zu haben. Sportarten, bei denen man die körperliche Belastung einfacher korrigieren und kontrollieren kann, wie jetzt von mir aus Laufen, Walken, aber auch Krafttraining, sind natürlich ein bisschen einfacher. Aber unterm Strich entscheidend ist, dass jemand für sich was findet, was ihm Freude macht. Und da ist eben auch dann kein Leistungsdruck, weil ich einfach das genieße, was ich mache. Weil ich es nicht mache, um irgendwas Tolles zu erreichen, sondern um mich und meinen Körper und meinen Sport zu erleben. Und das ist das entscheidende Ziel.
Herr Marxer, wie gehen Sie da in der Therapie damit um?
Alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Und Sport kann auch, sagen wir, schädigende Wirkungen haben. Schon deshalb ist es für mich wichtig, dass, wenn man Sport und Bewegung ernst nimmt, es nicht nur dem Patienten oder Menschen überlassen wird und dann man keine Notiz mehr davon nimmt, sondern dass es wirklich auch Bestandteil des Gesamtbehandlungsplans wird und während der Behandlung nochmal durchgeführt wird. Das heißt, die Chance besteht dann immer, dass die Rückmeldung da ist. Wie geht jemand mit Sport um? Wie erlebt er sich? als bewegend, aktiv und wie viel ist noch für ihn gesund und ab wann wird das schädigend. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und der Druck nach Selbstoptimierung ist riesig. Das heißt, das ist wirklich, wie Herr Bock schon gesagt hat, eine Herausforderung für viele Patienten, dass man dann in der Psychotherapie, die begleitend ist, auch nochmal reflektiert, was bedeutet Sport für mich und wie viel ist gut für mich.
Jetzt haben Sie den Spitzensport angesprochen und ich möchte mit diesem vielleicht heute Randaspekt, der eigentlich ein sehr großer Aspekt ist, dieses Sportgespräch ganz gerne schließen. Aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf den Spitzensport schauen. Sind Depressionen im Spitzensport häufiger als sonst, Herr Kleinert?
Also alle Untersuchungen weisen darauf hin, dass wir im Leistungssport und Spitzensport über die gesamte Breite hinweg ähnliche Prävalenzraten oder Häufigkeitsraten haben wie in der Gesamtbevölkerung. Das zeigt aber auch, dass der Spitzen- und Leistungssport nicht hilfreich unbedingt ist und nicht davor schützt, psychische Erkrankungen zu bekommen oder auch Depressionen zu bekommen, sondern gerade wegen dieser hohen Druckkomponente möglicherweise eine psychische Problematik auch durchaus ausgelöst werden kann in einigen Fällen. Das heißt, wir müssen da mindestens genauso wachsam sein wie in anderen Bevölkerungsbereichen. In bestimmten Sportarten haben wir natürlich so Komponenten, die besonders problematisch sind, wo extrem hohe Druckfaktoren sind, wie im Profisport beispielsweise. Auch wenn man das jetzt nicht von der Epidemiologie oder von der Häufigkeit so eindeutig nachweisen kann. Also man kann sagen, Spitzensport macht nicht gesünder psychisch, aber auch nicht deutlich kränker als in der Normalbevölkerung. Das ist anders als im Gesundheitssport, im Freizeitsport, da sehen wir positive Effekte.
Der Spitzensport, der Druck und der Umgang mit möglichen psychischen Erkrankungen dort, ein Thema für ein ganz eigenes Sportgespräch. Wir setzen hier einen Punkt. Vielen Dank an den Kölner Psychiater Valentin Marxer, an Jens Kleinert, Professor für Sport- und Gesundheitspsychologie an der Deutschen Sporthochschule Köln und an Markus Bock, Gründer des Vereins Sport gegen Depression. Am Mikrofon war Marina Schweitzer. Ich freue mich, wenn Sie dieses Sportgespräch als Podcast abonnieren. Sie finden uns unter www.deutschlandfunk.de/sport. Und ich sage jetzt Tschüss. Danke fürs Zuhören.